Inhaltsangabe des dritten Aktes. Vor dem Revolutionstribunal.
Der dritte Akt beginnt ja mit der Szene im Luxembourg. Was genau ist das eigentlich für ein Ort?
Ein Schloss in Paris. Wenn man in Paris war, kennt man wahrscheinlich eher den Jardin du Luxembourg. Die Revolutionäre haben aus diesem Schloss ein Gefängnis gemacht. Das ist der Schauplatz unserer Szene, die einen starken Kontrast zur vorherigen Szene bietet.
Und worum geht es in diesem Akt?
Büchner lässt hier die Gefangenen über Fragen der Religion und Philosophie diskutieren. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob es Gott gibt oder nicht.
Ah, vermutlich werden die Gefangenen sich ihres nahen Endes bewusst und stellen sich deshalb solche Fragen.
So ist es. Danton ist in der Zwischenzeit verhaftet worden und wird dem Revolutionstribunal vorgeführt.
Und die Stimmung im Volk?
Die ist sehr geteilt. Danton versucht mit geschickter Rede, das Volk auf seine Seite zu ziehen, doch das Revolutionstribunal besetzt die Geschworenenbank nur mit ausgesuchten Männern. Es findet also eine Manipulation statt.
Unglaublich. Und gelingt es Danton, die Leute zu überzeugen?
Er tritt sehr selbstsicher und überzeugend auf, sodass sich die Stimmung im Volk zunächst zu seinen Gunsten wendet und die Sitzung vor dem Tribunal sogar aufgehoben werden muss.
Eines Tages wird man die Wahrheit erkennen. Ich sehe großes Unglück über Frankreich hereinbrechen. Das ist die Diktatur. Ihr wollt Brot und sie werfen euch Köpfe hin. Ihr durstet und sie machen euch das Blut von den Stufen der Guillotine lecken.
Und dann?
Wie das so üblich ist, beraten sich die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses. Und dann geschieht etwas Überraschendes.
Was denn?
Danton wird denunziert von einem anderen Gefangenen. Angeblich soll er an einem Komplott teilgenommen haben. So kommt es, dass Robespierre durch seine Beredtheit und die Denunziation die Stimmung umschlagen lässt. Es kommt zu einem schnellen Prozess, in welchem Danton zum Tode verurteilt wird.
Und das Volk nimmt das so hin?
Ja, leider. Die Stimmung hat sich gewandelt. Man erinnert sich an die dekadente Lebensweise Dantons und plötzlich jubeln alle Robespierre zu.
Das hätte ich nicht gedacht.
Inhaltliche Erörterung des dritten Aktes. Der Stimmungswandel im Volk.
Im dritten Akt wechseln jeweils die Szenen, in denen die Gefangenen auftreten, mit Szenen von Mitgliedern des Wohlfahrtsausschusses. In der neunten Szene spricht dann Danton vor dem Revolutionstribunal. Er klagt Robespierre und Saint-Just des Hochverrats an. In der letzten Szene tritt dann schließlich das Volk vor dem Justizpalast auf und stellt sich zunächst auf Dantons Seite. Doch dann?
Was dann?
Dann ändert sich die Stimmung und das Volk ist plötzlich gegen Danton.
Danton hat schöne Kleider. Danton hat ein schönes Haus, hat eine schöne Frau. Es lebe Robespierre. Nieder mit Danton.
Wieso das denn?
Nun, das kann man sich heutzutage vielleicht schwer vorstellen, aber ein Volk, welches solche Not erleiden muss und hungert, ist sehr wankelmütig und empfänglich für die rhetorischen Verführungskünste eines Robespierre und seiner Leute. Das Luxusleben, welches Danton vorgeworfen wird, gibt den Ausschlag gegen ihn.
Aber zunächst hat das Volk doch gejubelt, als Robespierre von Danton angegriffen worden ist.
Es lebe Danton. Nieder mit den Dezemviren.
Das stimmt, doch wenn man hungert und Not leidet, sieht man die Dinge sicher anders und ist leicht zu beeinflussen. Das Revolutionstribunal unternimmt ja auch alles, damit Danton beseitigt wird. Es will mit unsauberen Mitteln seine Verurteilung erzwingen. Übrigens wird das Volk, außerhalb des Dramas, nur 3 Monate nach diesem Vorfall der Hinrichtung Robespierres und Saint-Just zujubeln.
Unglaublich.
Danton vor dem Revolutionstribunal.
Und das Revolutionstribunal schafft es natürlich, Danton zu verurteilen.
Genau. Die Geschworenen werden ausgewechselt und die Verhandlung wird vor dem Revolutionstribunal unterbrochen. Die gesamte Anklage ist äußerst fragwürdig. Die treibende Kraft ist hier Saint-Just, der Angst vor Danton hat.
Die Revolution wird über ihre Leichen nicht stolpern. Aber bleibt Danton am Leben, so wird er sie am Gewand fassen, und er hat etwas in seiner Gestalt, als ob er die Freiheit notzüchtigen könnte.
Dieser Saint-Just wird überhaupt als sehr unangenehmer Zeitgenosse dargestellt, oder?
Stimmt. Viele Revolutionäre haben Angst vor ihm, was man sehr gut in der 6. Szene erkennt. Dort stimmen plötzlich mehrere Ausschussmitglieder, wie zum Beispiel Barrère und Laflotte, nicht unbedingt mit der Haltung Saint-Justs überein. Sie versuchen sich zu rechtfertigen, wenn er nicht dabei ist.
Sowas von feige.
Nun, Sie haben sicherlich auch viel Angst. Diese Szene eignet sich deshalb auch sehr gut für eine politische Analyse, weil die unterschiedlichen Positionen der Revolutionäre so deutlich werden.
Ja, der gesamte Akt ist ungeheuer spannend zu lesen, weil es nicht nur um politische Fragen geht, sondern auch um ganz praktische.
Stimmt. Die Angehörigen der Verurteilten müssen überlegen, wie ihr Leben nun weitergeht. Werden sie Trost finden? Werden die Verurteilten Trost finden? Viele Revolutionäre hinterfragen wohl ihr Vorgehen und machen sich auch Vorwürfe.
Wer denn? Doch nicht etwa Danton?
Doch, der auch. Danton bereut es, dass er das Revolutionstribunal geschaffen hat, und er bittet in der dritten Szene um Vergebung dafür. Hier wird sehr schön deutlich, dass die Revolutionäre die Folgen ihres Tuns nicht abschätzen konnten. Mercier, der ebenfalls ein gefangener Deputierter ist, erklärt die Logik der Revolution am deutlichsten.
Diese Elenden, ihre Henker und die Guillotine sind eure lebendig gewordenen Reden. Ihr baut eure Systeme wie Bajazet seine Pyramiden aus Menschenköpfen. Die Existenz bzw. Nicht-Existenz Gottes.
Das ist ja eine richtige philosophische Reflexion. Er bringt die Kritik an Saint-Justs Theorie klar auf den Punkt.
Du hast es erfasst. Neben den politischen und praktischen Fragen kommen im dritten Akt also auch philosophische Fragen zum Tragen.
Ich bin entsetzt, wie eiskalt Saint-Just argumentiert. Er spricht von der Anwendung des Satzes von der Gleichheit und meint das Abschlachten von Menschen. Unglaublich. Und Camus? Äußert er sich auch? Ich fand ihn irgendwie immer noch am sympathischsten. Weiß auch nicht genau warum.
Soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich widersetzt?
Das liegt ganz klar daran, dass Camus der menschlichste unter den gescheiterten Revolutionären ist.
Ich gehe aufs Schafott, weil mir die Augen über das Los einiger Unglücklicher nass geworden.
Camus fühlt immer mit den Menschen.
Ich muss aber noch mal konkreter auf die philosophischen Betrachtungen eingehen. Es ist nicht so, dass die Gefangenen nur ein wenig über den Sinn und Unsinn ihrer Taten reflektiert haben. Hier geht es um die ganz zentralen Fragen des Menschen.
Welche denn?
Nun, zunächst einmal fallen die Überlegungen Paines auf, welcher fragt, ob es einen Gott gibt.
Es gibt keinen Gott, denn entweder hat Gott die Welt geschaffen oder nicht. Hat er sie nicht geschaffen, so hat die Welt ihren Grund in sich.
Genau. Thomas Paine war ein englischer Philosoph, der den amerikanischen Unabhängigkeitskampf unterstützte. Auch jahrelang in den amerikanischen Kolonien war, dann 1787 nach England zurückkehrte und dort fliehen musste. Man wählte ihn in den Nationalkonvent. Robespierre ließ ihn aber als Girondisten verhaften.
Und der nennt gleich zu Anfang den Namen Anaxagoras, ein griechischer Philosoph aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, für den die Welt aus unendlich vielen kleinsten Urstoffen besteht. Die Dinge entstehen und vergehen nur insofern, als sie für unsere Augen zu kommen und zu verschwinden scheinen. In Wirklichkeit kommt nichts aus dem Nichts oder geht in das Nichts, sondern mischt sich, verbindet sich in anderen Formen, für uns nicht wahrnehmbar. Urheber von allen Dingen dieser Welt ist Nous, der griechische Begriff für Vernunft oder Geist, der den Anstoß zu den Entwicklungen auf unserer Erde gibt.
Das müsste doch eigentlich für Danton etwas Tröstliches sein. Denn ein Nihilist könnte ja auch meinen, für immer namenlos im Nichts zu verschwinden und aus dem Nichts gekommen zu sein. Für diesen Anaxagoras scheint ja die Welt etwas zu sein, wonach es nur unsere menschliche Wahrnehmung ist, welche diese Veränderungen nicht registrieren kann. Und so könnten, ungesehen von menschlicher Wahrnehmung, doch die Dinge gar nicht verschwinden, sondern in einer anderen Form weiterdauern.
Eben.
Und warum belegt Paine den Chaumette mit dem Namen dieses Philosophen? Er nennt ihn doch so, oder?
Das ist Ironie. Chaumette selber hat er sich wohl diesen Namen beigelegt, wie man aus anderen Quellen lesen kann.
Das ist eigentlich ja auch logisch, was Paine vorträgt. Er kommt ja zu dem Schluss, dass es keinen Gott gäbe. Das begründet er damit, ob er Weltschöpfer sei oder nicht. Dabei kann man aber als Trugschluss werten, dass Paine folgendermaßen argumentiert. Wenn die Schöpfung nicht ewig sei, müsse sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen sein. Dann aber müsse man den Begriff Zeit auf Gott anwenden können. Auf einen Gott, der sich mit dem Begriff Ewigkeit verbindet.
Das kommt mir auch schief vor. Warum soll der ewige Gott nicht Zeitliches erschaffen? Wenn anschließend Mercier fragt, ob das auch gelte, wenn die Schöpfung ewig sei, dann kann freilich Payne kontern mit dem Hinweis, dass Ewigkeit sich mit dem Wesen auch von Gott verbindet und es naheliegen würde, die Schöpfung sei identisch mit Gott. Das hat ein anderer Philosoph, nämlich Spinoza, seinerzeit auch gedacht. Deshalb spricht man bei Spinoza auch von Panentheismus oder Pantheismus, was Gott und Natur zusammenbringt. Der Spinoza wird ja im Danton auch erwähnt. Das wiederum ist nicht schlecht gedacht.
Und dann kommt das mit der Ursachendiskussion.
Ja, da wird der alte Gottesbeweis aus der Ursächlichkeit diskutiert, der sogenannte Ursachenbeweis für Gott. Wenn jedes Ding eine Ursache haben muss, dann lässt sich folgern, dass das nicht in Infinitum fortzuführen ist. Von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F und so weiter. Ohne Ende, sozusagen in Kreisform. Sondern verlangt nach einer Erstursache, welche man Gott nennt. Irgendwer oder irgendwas muss den ersten Anstoß gegeben haben, muss die Erstursache sein. Und natürlich verbindet sich so eine Vorstellung am besten mit dem Gedanken an einen allmächtigen Gott.
Ja, und schließlich ist man dann bei dem viel diskutierten Theodizee-Problem angelangt, oder nicht?
So ist es. Wenn Gott der Gute, der Allmächtige ist, warum lässt er dann zu, dass dieses unaufhörliche Leid in der Welt passiert, dass sich das Böse behauptet und so weiter? Payne spricht vom Leid als dem Fels des Atheismus.
Und Payne sagt ja dann abschließend, er wolle seiner Natur gemäß handeln. Das sei seine ethische Maxime. Was für diese seine individuelle Natur angemessen sei, sei für ihn auch moralisch gut. Das klingt zwar nach Utilitarismus, was mir nützt, ist gut, aber meint er das auch so?
Man darf dabei aber nicht übersehen, dass an diese menschliche Natur ethische Anforderungen zu stellen sind. Der Mensch ist kein Tier. Dann müsste man in etwa so sagen, dass zwar die Berufung auf einen Gott entfällt, dass Payne sicher aber auch für sich reklamieren würde, ein ethisch denkender Mensch zu sein, für den etwa Totschlag nach Belieben oder Unterdrückung Schwächerer nicht zu den Privilegien seiner individuellen Natur gehören.
Obwohl, zugegeben, wenn jeder Mensch rein subjektiv für sich entscheidet, was recht ist und was nicht, ja, nicht auszuschließen ist, dass sich da die egoistischen Interessen addieren können. Das ist halt so.
Das Nichts.
Nun müssen wir auch noch über Dantons Äußerungen über den gescheiterten Nihilismus in der 7. Szene sprechen.
Das Nichts hat sich ermordet.
So ganz genau verstehe ich das nicht. Was ist denn nochmal genau Nihilismus? Das ist doch sozusagen, wenn der Mensch Gott verneint und an nichts glaubt.
In dem Begriff Nihilismus steckt das lateinische Wort nihil. Das bedeutet nichts. Nihilismus ist somit die philosophische Überzeugung von der Nichtigkeit alles Seienden. Alle Normen, Werte und Ziele werden folglich verneint.
Aha, verstehe. Und wieso hat sich jetzt das Nichts ermordet?
Ja, es ist nicht so einfach. Viele Literaturwissenschaftler haben sich schon mit dieser Stelle kontrovers auseinandergesetzt. Die moderne Forschung sieht es als nicht zutreffend an, hier einfach von einem nihilistischen Weltbild zu sprechen. Schließlich verneint Danton selbst dieses, wenn er sagt, dass nichts habe sich ermordet. Danton verlässt hier seine nihilistische Perspektive, indem er sich selbst als etwas definiert und zu der Schlussfolgerung kommt, dass etwas nicht zu nichts werden kann. Hier kann man auch eine materialistische Sicht des Todes feststellen. Camille geht genauer darauf ein.
Die Welt ist der ewige Jude. Das Nichts ist der Tod, aber er ist unmöglich.
Es ist nicht möglich, sich durch den Tod in nichts zu verwandeln. Das Leben selbst ist für die Protagonisten der Tod. Der tatsächliche Tod ist für Danton nur eine anders geartete Fäulnis. Der Nihilismus wird bereits dann ad absurdum geführt, wenn Danton das Nichts mit Gott gleichsetzt, an den er ja als Atheist nicht glaubt. Das Nichts ist somit gänzlich unmöglich.
Das ist ja ganz schön kompliziert, was uns Büchner dazu mutet. Zum Schluss dieser Szene sehnt Danton sich ja auch danach, mit Julie gemeinsam zu sterben. Das bedeutet ja, dass er zumindest an einen Wert glaubt, nämlich an den der Liebe.
Ich kann nicht sterben.
Ich kann das jetzt auch gut nachvollziehen. Im Augenblick des bevorstehenden Todes würden wohl die meisten Menschen einige vollmundige Aussagen revidieren. Das Nichts kann keinen Halt mehr bieten.
Da hast du wohl recht. Danton zeigt viele menschliche Züge, starke und schwache. Er verteidigt sich gegen die Vorwürfe des Tribunals nicht ohne Stolz, indem er sagt:
Das Schicksal führt uns die Arme, aber nur gewaltige Naturen sind seine Organe.
Mit diesem Gedanken versucht er, sich von seiner Schuld zu befreien. Auch der kalte Saint-Just hat das Morden schon mit ähnlichen Worten gerechtfertigt.
Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane oder Wasserfluten gebraucht.
In Szene 9 geht Danton dann in seiner Verteidigungsrede zum Gegenangriff über. Robespierre und Saint-Just seien Hochverräter. Das Versagen in der Beseitigung der schlimmen Zustände werde nur kaschiert. Daraufhin schleppt man Danton aus dem Saal.